Guten Morgen. Zum heutigen Sonntag gehört ein Text aus 2. Korintherbrief. 2. Korintherbrief habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, war mir alles auch nicht so klar, was da drin steht, also muss sich jetzt keiner schämen, wenn jetzt nicht sofort was aufleuchtet und er 27 Punkte sagen kann, was da vorkommt. Ich sag's euch gleich, ich habe mir es aber auch nochmal durchlesen müssen, also nicht, dass ihr jetzt glaubt, das hätte ich jetzt alles, bevor ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, auswendig gewusst, was jetzt kommt. Der 2. Korintherbrief ist geschrieben, da hatte Paulus eine Auseinandersetzung mit einer Gemeinde, die auch relativ heftig war, und es ging wie immer, wenn es heftig wird, bei Auseinandersetzung um Personen. Also wenn es dann konkret wird und um Personen geht, wenn man sagen muss, du musst dich ändern oder du musst hier gehen, dann ist das immer eine schwierige Sache. Das wissen wir von unserer Gemeinde, vielleicht auch von anderen Gemeinden. Das kann in Gemeinden viele Folgen haben, solche Auseinandersetzungen. Kann oft ungut enden, manchmal endet es auch gut. Und in so einer Auseinandersetzung, also das gab es von Anfang an in Gemeinden. Und das gab es auch da in Korinth. Und bis wir an dieses Kapitel kommen, was ich jetzt dann nachher vorlese, da schreibt Paulus sozusagen, nimmt einen langen Anlauf dahin. Da geht es redet Paulus über die Beziehung zu der Gemeinde. Also stellt nochmal dar, eigentlich, wie wichtig ihm die Gemeinde ist, wie er sie liebt. Er spricht ganz konkret dann über einen Besuch, wo sie ihm so halb vorwerfen, wahrscheinlich, dass er nicht gekommen ist. Er versucht nochmal darzustellen, warum er eigentlich nicht gekommen ist. Also eine eher sehr praktische Sache. Sagt, das hat halt aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, dass ich da kommen konnte. Dann redet er über seine Befindlichkeiten. Und als ich das nochmal gelesen habe, also wenn ihr mal irgendwie wissen wollt, wie Paulus getickt hat, dann würde ich euch das wirklich ins Herz legen. Dann nochmal 2. Korinther lesen. Man hat ja oft so ein Paulusbild, so ein harter Mensch und so radikal und entschlossen. Dann kann man mal auch was von ihm fühlen. Wie er mit einer Gemeinde leidet, wie ihm Menschen nahe sind, wie er Menschen liebt, wie er um sie kämpft, wie er versucht, mit ihnen wenigstens über einen Brief in eine Kommunikation zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Also da steckt sehr viel von einer, muss ich doch nochmal sagen, klar war Paulus nicht beeindruckt, aber mich hat es nochmal neu beeindruckt, was er doch für ein Mensch war, wie er nicht nur so, wie er manchmal so vielleicht runtergemacht wird, als der halt kommt und dann ein paar Sätze reinhaut. Er schildert sich auch als einen, und ich glaube ihm das in dem Brief, der versucht, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, in Beziehung zu kommen, mit ihnen einen Weg zu gehen, da leidet, da auch harte Sachen sagen muss, das ihm aber auch gar nicht so recht ist. Also man sieht schon einiges von seiner Person. Also wer wissen möchte, wer Paulus ist, der kann mindestens mal die ersten 3 Kapitel im 2. Korintherbrief lesen. Und dann redet er über die Gemeindesituation dort. Und zwischendrin betreibt er auch immer wieder Theologie. Also ist alles ein bisschen bunt gemischt. Da redet er dann über einen alten, neuen Bund. Wenn ihm dann was einfällt an einem bestimmten Punkt, dann macht er mal kurz eine theologische Exkursion, kann sich da auch nicht dran halten. Und mal kurz, also schon ein paar. Also er wird dann auch kurz mal tief. Und man muss dann nachdenken, was er jetzt eigentlich meint von sowas wie eben von einem nicht stattgefundenen Besuch. Kann es dann schon mal zum neuen Bund und zum alten Bund und dem Verhältnis und so gehen. Und dieses Kapitel, Kapitel 4, wo der Text für heute draus ist, das beginnt mit einem Verständnis seines Auftrages. Er redet davon, wie er seinen Dienst versteht, wie er arbeiten will. Natürlich in dem Fall auch im Gegensatz zu anderen Leuten, die es ihm schwer machen. Also er stellt nochmal dar, wie er seinen Dienst versteht, sagt, dass er ja eigentlich transparent ist, dass Dinge offen sind, dass man bei ihm sehen kann, wie er arbeitet, dass es um Jesus geht. Und aus dieser Passage stammt der Text und ist sozusagen ein bisschen auch die Beschreibung von dem Lebensgefühl von Paulus. Ich lese aus 2. Korinther 4, die Verse 6 bis 10. 2. Korinther 4, 6 bis 10. Gott hat einst gesagt, Licht strahle auf aus der Dunkelheit. So hat er auch sein Licht in meinem Herzen aufleuchten lassen und hat mich zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt, der Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist in Jesus Christus. Ich trage diesen Schatz in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß. Denn es soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt und nicht von mir selbst. Ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Ich weiß oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht. Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf. Ich erleide fortwährend das Sterben, das Jesus durchlitten hat, an meinem eigenen Leib. Aber das geschieht, damit auch das Leben, zu dem Jesus auferweckt worden ist, an mir sichtbar wird. Der Text beginnt damit, dass Gott spricht. Und wir erinnern uns an Klaus Sperr letzte Woche, wer da war. Damit fängt immer alles an. Gott spricht. Das ist das allererste, was wir über Gott erfahren. Also in den ersten drei Versen der Bibel, nachdem beschrieben wird, dass die Erde wüst und leer war, nach Luther öde und leer nach meiner Übersetzung, also nicht nach meiner Übersetzung, nach der Guten Nachricht. Alles beginnt damit, Gott spricht dann. Das ist das Erste, was uns in der Bibel über Gott erzählt wird, dass er spricht. Souverän, aus dem Nichts und endgültig spricht Gott. Letzte Woche haben wir uns hier getroffen, ein paar Männer treffen sich immer Mittwochmorgens, und dann hat einer gesagt, als wir im Galaterbrief gelesen haben, da steht es ja schon wieder, Gott spricht. Das steht ja schon wieder da in der Bibel. Ja, ist eigentlich klar, das begegnet uns an allen Ecken und Enden in der Bibel, dass Gott spricht. Das ist nämlich sozusagen eine seiner Haupteigenschaften, vielleicht die Haupteigenschaft, dass Gott spricht. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch, in ganz verschiedenen Facetten. Also das kann man in der Schöpfung sehen, da spricht Gott ein paar Mal hintereinander und dann passiert was. Das kann man dann weitersehen im Mose und im Volk. Da redet Gott mit Mose und durch Mose zum Volk. Das kann man in den Propheten sehen, da spricht er wieder in einer ganz anderen Weise, aber auch zu seinem Volk. Und der Hebräerbrief sagt, dass er am Schluss unübertreffbar und unüberbietbar gesprochen hat, indem er selber gekommen ist sozusagen, dass er nicht nur jetzt in Worten gesprochen hat, sondern in der Person Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Also Gott spricht, das gehört zu den Kerneigenschaften von Gott. Er redet, oder man könnte es auch modern sagen, Gott kommuniziert. Und in der Bibel geht es sogar so weit, dass man sagt, die Welt existiert auch nur, weil Gott dauernd zu ihr spricht, sonst würde das alles aufhören. Also nicht nur am Start, sondern auch beim Weiterlaufen, dass die Welt überhaupt weiterläuft. Das verdanken wir alles Gottes Reden. Und es ist eigentlich auch klar, warum das so ist. Auch, ich gehe noch mal ganz zurück zum Anfang. In 1. Mose 1, 26 gibt es eine Bibelstelle, die habe ich lange nicht so richtig zur Kenntnis genommen, weil sie auch zu den Bibelstellen gehört, die sich ein bisschen komisch anhören. Da steht, sagt Gott über sich selber, nun wollen wir Menschen machen. Interessant ist dieses Wir an der Stelle. Wer ist denn da sonst noch? Also nun wollen wir Menschen machen. Manche sagen, naja, stammt halt aus einer Zeit, als die Menschen noch wirre Vorstellungen hatten über mehrere Götter. Da haben die das halt so aufgeschrieben. Also ähnlich wie bei den Griechen oder so, wo es halt einen Götterhimmel gibt und man hat halt mehrere Götter. Man könnte vielleicht auch noch einen anderen Gedanken haben, dass Gott sozusagen wie die Queen spricht. Die Queen sagt ja auch nicht I, sondern die Queen spricht von we, wenn sie sich meint. Oder wie mein britischer Kollege sagt, als wir ihn auch mal gefragt haben, als er gesagt hat, we have decided, dann haben wir ihn gefragt, wer sind die we? Dann hat er gemeint, er sei das royal we. Also er hat sozusagen von sich in der dritten Person geredet. Ist Gott also auch so einer, der erstmal von sich in der dritten Person redet, um schon mal zu sagen, wie majestätisch er eigentlich ist? Vielleicht. Ich glaube, dass was anderes dahinter steckt. Ich glaube, dass dahinter steckt, dass Gott von Anfang an ausdrückt, dass er irgendwie einer ist, der in sich schon kommuniziert. Also dass er sozusagen die Verkörperung von Kommunikation ist. Gott hat Reden, Kommunikation, Beziehung schon in seinem Wesen drin. Deshalb spricht er hier, man kann es wahrscheinlich nicht anders ausdrücken, als dass man schon mal anfängt, von Gott im Plural zu reden. Man sieht es vielleicht auch noch daran, dass in der Schöpfungsgeschichte folgerichtig er, als er sein Ebenbild erschafft, das auch nicht anders, sag mal, erstmal ausdrücken kann, dass er mal gleich zwei Menschen schafft, Mann und Frau. Ich lasse es alles mit Gender und so mal weg, aber was man mindestens sieht, ist, dass Gott anscheinend, wenn er sein Ebenbild schafft, da steht, er schuf sie als sein Ebenbild und dann steht drin als Mann und Frau. Dass er schon mal zwei schaffen muss, um deutlich zu machen, es geht um Kommunikation, wenn ich mein Ebenbild schaffe. Das haben wir natürlich jetzt, weil wir das über die Bibel gelesen haben und weil wir das immer erleben, schon so selbstverständlich hingenommen, dass Gott spricht. Ist es aber eigentlich nicht. Gott könnte ja auch schweigen. Also, oder er könnte pausenlos schreien oder andere Dinge tun. Gott spricht. Und in unserem Text wird darauf hingewiesen, Gott spricht und dann wird es hell. Ich sagte ja schon, die Erde war wüst und leer nach Luther. Das klingt nun ein bisschen so wie Mondlandschaft oder also mindestens unbewohnbar, vielleicht auch ein bisschen langweilig, wüst und leer ist jetzt, glaube ich, nicht sonderlich interessant, bisschen Staub oder wie man sich es erstmal vorstellt. Und dann kommt aber noch wird das Bild nochmal von einem anderen überlagert oder ich weiß es nicht, wie man es sagen soll. Fluten bedecken die Erde, ist der zweite Gedanke. Also Vers 1 ist, die Erde war wüst und leer. Vers 2 ist, Fluten bedeckten die Erde. Ich weiß jetzt nicht, wie man das zusammenkriegt, dass Fluten die Erde bedeckt ist, während sie gleichzeitig wüst und leer ist. Auf jeden Fall macht es ein Bild von etwas, was irgendwie nicht besonders nett oder gemütlich oder irgendwie bewohnbar aussieht. Wasser, also insbesondere Meer, Wellen und Fluten, war für die Israeliten was Unheimliches. Also die wohnten ja im Mittelmeer, aber als Seefahrernation sind sie nicht gerade bekannt. Weil das hängt damit zusammen wohl, dass Wasser, Fluten für die Israeliten was war, was eher mit Chaos, mit unheimlich und so zu tun hatte. Und wahrscheinlich drückt das auch aus, was hier in der Schöpfungsgeschichte angedeutet ist. Hier sind Fluten unheimlich, Chaos. Und in diese Situation hinein spricht Gott mit voller Wucht. Und dann wird es im Chaos, in den Fluten, in der Ödnis, im Unheimlichen hell. Das ist der Beginn einer Struktur. Also da kommen ja noch weitere Strukturen. Als erstes entsteht aber mal Tag und Nacht. Also ich stelle mir das irgendwie vor, so wie wenn man auf eine alte Bühne kommt und auch nicht mehr so richtig weiß, was da los ist. Und da muss man als erstes mal die Birne reinschrauben, auf den Lichtschalter drücken, damit man überhaupt sieht, was da für ein Chaos ist. Und so fängt es an. Gott macht da erstmal Licht. Und dann schafft er aus dem, was da ist, aus diesem irgendwie Chaos, beginnt er eine Welt zu erschaffen. Das steckt hinter dem Satz, was Paulus da schreibt. Gott hat eins gesagt, Licht strahle auf aus der Dunkelheit. Und dann kommt im Text ein relativ unbedeutendes, oder das kann man leicht überlesen, ein so. Gott hat eins gesagt, Licht strahle auf aus der Dunkelheit. So hat er auch sein Licht in meinem Herzen aufleuchten lassen und mich zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt. Also so wie Gott am Anfang gesprochen hat. So hat er offensichtlich auch in Paulus hinein, zu Paulus gesprochen. So wie es damals hell geworden ist, beim ersten Mal mit der Wucht und mit der Macht, mit der es damals beim ersten Mal, als Gott gesprochen hat, hell geworden ist. So ist es oft, so viel Macht ist wohl auch in Paulus hineingeraten, durch das Ansprechen von Gott, dass es hell geworden ist in ihm. Also wenn Gott anscheinend Menschen anspricht, dann wird es hell in ihm. So wie am ersten Tag der Schöpfung. Und bei Paulus war es ja dann auch, hat er gesagt, dass sich sozusagen dann Gott begonnen hat, das Chaos zu ordnen. Bei Paulus war es ja dann auch ein dramatischer Wandel. Also vorher hat er Gottes Herrlichkeit eigentlich eher so gesehen, in Gesetzen erfüllen, was bei ihm da dazu geführt hat, dass er es als Teil seiner Frömmigkeit, als Teil seines Auftrags angesehen hat, Christen zu verfolgen. Und nachher sieht er plötzlich die Herrlichkeit Gottes genau in dem, den er vorher verfolgt hat. Also eine wirklich 180-Grad-Wende. Deshalb, weil Gott mit seiner ganzen Wucht in sein Leben hineingesprochen hat und es hell geworden ist. Nebenbemerkung. Wir reden ja heute sehr viel über religiöse Extremisten, religiöse Terroristen. Also Paulus war sicher damals das, was man heute als einen religiösen Fundamentalisten bezeichnet. Man müsste wahrscheinlich auch sagen, vielleicht ist es, also ich glaube, wenn es hochgegriffen ist, dann nur leicht, er war ein religiöser Terrorist. Er hat nämlich dafür gesorgt, dass Menschen, die an den Glauben hatten, verhaftet worden sind. Es steht nicht drin, ob er Leute auf dem Gewissen hatte. Aber klar ist, vor ihm, Stephanus, der ist auch vor so ein Gericht gekommen und den hat es das Leben gekostet. Also es war für die Leute, die er erwischt hat, Paulus, nicht ungefährlich für die Christen. Es ist nicht berichtet, dass einer direkt den Paulus jetzt gefangen genommen hatte, umgekommen ist, aber vor dem Gericht, wo die hingekommen sind, da konnte es schon mal passieren, von Stephanus ist es überliefert, dass einer umgebracht wurde, weil er Christ war. Wir reden ja viel von religiösen Terroristen. Wenn es eine Hoffnung in dieser Frage gibt, dann vielleicht die, dass Gott mit seiner ganzen Macht, mit der er die Schöpfung gemacht hat, auch in das Herz dieser Menschen kommt und die auch umdreht. Ich weiß nicht, was sonst eine Hoffnung ist, aber diese Hoffnung gibt es auf jeden Fall. Bei Paulus hat man die gesehen und Paulus war, also mindestens religiös extrem, würde man heute sagen. Ich würde auch sagen, die Bezeichnung religiöser Terrorist ist nicht ganz zu hoch gegriffen für ihn, was er damals gemacht hat. Also bei Paulus hat sozusagen dadurch, dass ihn Gott angesprochen hat, eine Neuausrichtung seines Lebens stattgefunden. Eine Neuschöpfung seines Lebens, so wie damals Gott in der Schöpfung gesprochen hat. Offensichtlich braucht es so eine Ansprache bei Menschen, damit sozusagen ihnen ein Licht aufgeht, damit sozusagen hell wird in ihnen. Die Verse vor uns im Kapitel deuten da auch darauf hin, da ist die Rede davon, dass Menschen, bei denen Gott nicht hineinspricht, dass es da dunkel bleibt und die einfach keine Chance haben, Jesus zu erkennen. Sie bleiben im Finstern und werden im Finstern gehalten. Bei Paulus hat nicht nur, Gott hat ihn nicht nur angesprochen, sondern es hat eine 180-Grad-Wende stattgefunden. Oder es hat eine 180-Grad-Wende stattgefunden, auch weil, als ihn Gott angesprochen hat, das verbunden war mit dem neuen Auftrag. Also wer die Lutherbibel liest, da kommt es nochmal ein bisschen klarer raus in dem Vers. Luther hat es nochmal ein bisschen klarer übersetzt. Der übersetzt, ich lese es doch mal vor noch, den Vers 6, denn Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Also da kommt sozusagen auch raus, dass Paulus das so versteht, dass er angesprochen worden ist, dass durch ihn sozusagen, so könnte man das nach Luther verstehen, auch andere erleuchtet werden sollen. Er hat in dem Moment, in dem ihn Gott angesprochen hat, in dem es hell geworden ist in seinem Leben, hat er auch einen Auftrag gekriegt. Also es ist nicht nur so, dass es hell und warm geworden ist, sondern Paulus hat einen Auftrag gekriegt. Und ich glaube, auf diesem Hintergrund muss man auch dann die weiteren Verse lesen, wo es dann heißt, er geht nicht unter und so. Das hängt damit zusammen, dass er nicht untergeht in dem, was ihm Gott aufgetragen hat. Und indem er das verfolgt sozusagen, was ihm Gott in dem Moment aufgetragen hat, als er ihn angesprochen hat, sein Leben verändert hat und ihm dann auch einen neuen Auftrag gegeben hat. Und seine Erfahrung, Paulus' Erfahrung ist, das Licht geht nicht aus, wenn er seinen Auftrag annimmt. Also er redet ja da davon, dass sozusagen das Licht bei ihm in einem, also er hatte das Beispiel von so einer Art Windlicht. Wenn man sich mal genauer weiß, wie im Sommer, ich weiß nicht, ob so gemeint ist, aber man könnte es so verstehen, es wird sozusagen eine Kerze angezündet, die ist natürlich ein bisschen ungeschützt. Der nächste Windzug macht sie aus. Was machen wir im Sommer? Wir setzen eine Kerze in ein Glas rein bei uns. Damit ist sie schon mal geschützt. Und Paulus sagt, so ist es bei mir auch. Ich habe ein Licht brennt in mir und sozusagen, ich bin der Topf, in dem das Licht brennt. Aber der Topf ist auch äußerst gefährdet. Da kann einer draufschlagen, der kann runterfallen und was auch mit so einem Topf passieren kann. Also in der guten Nachricht steht, zerbrechlicher Topf, es war wohl ein Tontopf gemeint. Tontöpfe haben nun halt die Eigenschaft, wenn sie runterfallen, ist es rum. Und so sagt Paulus, so fühle ich mich. Es ist so, wenn einer draufschlägt, dann kann das auch ganz schnell vorbei sein mit dem Licht. Aber es ist so, dass Gott mich hält. Das ist meine Erfahrung. In meinem Auftrag gehe ich nicht unter, weil Gott anscheinend dafür sorgt, dass dieser Tontopf nicht zerbricht. Und dann redet er auch wieder ganz schön selbstbewusst über seinen Auftrag. Also er sagt, ein Übermaß an Kraft kostet mich das. Er sagt dann nicht, ich tue auch für Gott, aber ich bin so demütig, sondern Paulus ist doch schon, sagt schon ehrlich, ich arbeite weit über meine Kräfte. Da kennt er auch nichts. Also vorher sagt er auch ziemlich klar, er redet auch über Selbstvertrauen in Kapitel 3, Vers 4, sagt er, so viel Selbstvertrauen habe ich vor Gott, weil Christus mich in seinen Dienst gestellt hat. Ich meine nicht, dass ich einem solchen Auftrag aus eigener Kraft gewachsen bin und mir irgendetwas selbst zuschreiben kann. Gott ist es, der mir die Fähigkeit dazu geschenkt hat. Aber es ist schon interessant, wie Paulus auch erstmal einen Auftrag kriegt und dann mit Selbstvertrauen von dem Auftrag redet, sagt, das ist das, was mir Gott gesagt hat und das gehe ich an. Und auch wenn es über meine Kräfte geht, Gott wird mir helfen dabei. Und seine Erfahrung ist, ja, es ist hart. Also er wird verfolgt, geht nicht unter, er weiß manchmal nicht weiter, verzweifelt aber nicht. Also es ist eine nicht einfache Situation, die er erlebt. Aber seine Erfahrung ist, Gott hält ihn und lässt ihn nicht untergehen. Und er geht noch einen weiter, und das finde ich auch wieder ein Gedanken, der war mir erstmal eigentlich auch ziemlich fremd. Er erlebt sozusagen in dem, dass Überforderung ist und das in Gott durchträgt, das Leben und Sterben Jesu am eigenen Leib. Das finde ich auch schon also hochgegriffen, aber ich finde es einen interessanten Gedanken. Also wenn er verzweifelt und nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dann sagt er, dann ist das für ihn wie Sterben, wie das Sterben Jesu, was er erlebt. Hoffnungslosigkeit, er weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann trägt ihn Gott da durch, er verzweifelt nicht, dann sagt er, das ist wie Auferstehung. Er sieht, es gibt Hoffnung. Ich weiß zwar nicht, wie es weitergeht, aber ich spüre, dass Gott mich trägt und das gibt mir Hoffnung. So sozusagen, er erlebt ständig am eigenen Leib, sagt er, dass er eigentlich in eine hoffnungslose Situation gerate und ich dann erlebe, dass es Hoffnung gibt. So wie Jesus war tot und es war eigentlich hoffnungslos und er steht wieder auf. Und es wird klar, auf Gott können wir hoffen. So wird es Paulus auch immer wieder klar wohl in diesen Situationen, wo er droht unterzugehen und dann von Gott durchgetragen wird. Was habe ich bisher gemacht? Ich bin einen Text durchgegangen und habe ein paar Erklärungen dazu gegeben. Natürlich mit dem Hintergrund auch, was hat es mit uns zu tun. Heute ist sozusagen, mit dem heutigen Sonntag ist Weihnachten rum. die Zeit, in der sozusagen wir gefeiert haben, dass Gott das Licht in die Welt bringt. Also Erscheinungsfest, habe ich auch nochmal nachgelesen, ganz interessant, war ursprünglich das Fest der ägyptischen Sonnengöttin, glaube ich sogar. Und da haben die Christen gesagt, aber unser Gott strahlt viel heller, deshalb 6. Dezember, den nehmen ab jetzt wir. 6. Januar, Entschuldigung. 6. Dezember ist ein anderer, ja. 6. Januar, den nehmen ab sofort wir, um zu zeigen, dass unser Gott noch viel heller strahlt als andere Götter, die bisher den 6. Januar hatten. Und ich denke, bei uns ist es auch wie Paulus. Es ist hell geworden in uns, als Gott uns angesprochen hat. Und zwar angesprochen hat mit der gleichen Macht, mit der er auch damals in die Schöpfung hineingesprochen hat. Und wir haben einen Auftrag bekommen. Der ist jetzt vielleicht nicht der wie bei Paulus bei jedem von uns, dass wir die Welt missionieren müssen. Aber wir haben einen Auftrag bekommen. Und wenn es euch manchmal geht wie mir, dass irgendwie das nicht so ganz klar ist, was der Auftrag ist, dann glaube ich, ist unsere erste Aufgabe, uns darauf zurückbesinnen. Wozu bin ich da? Warum bin ich in der Welt? Oder um nochmal Klaus Schwer zu zitieren, was ist das Wort, das Gott zu mir gesprochen hat? Oder wo ist dieses Wort, das Gott zu mir gesprochen hat? Und nachdem ich nachdem ich mein Leben lebe oder nachdem ich meine Herausforderung annehme, so wie Paulus ja auch seine Herausforderungen angenommen hat dann in seinem Auftrag. Wo ist das Wort, wo ich meine Herausforderung annehme? Und wo ich dann auch erlebe, dass ich mit meinen Kräften am Ende bin, aber dass mich Gott durchträgt.